Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Unsere Gesellschaft heute wird als Mediengesellschaft bezeichnet. Sicherlich ist das ein Merkmal unserer Zeit. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Gabriele Kubi. Frau Kubi ist Soziologin und Buchautorin. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind. Wir möchten heute über ein Phänomen sprechen, das eigentlich uns alle berührt, das vor allen Dingen Sie jetzt gerade berührt, wenn Sie uns zuschauen, denn Sie schauen uns auch zu, weil Sie Medien benutzen, weil Sie das Fernsehen benutzen. Frau Kubi, Sie haben sich als Soziologin häufig mit dem Phänomen der Medien beschäftigt. Sie haben einen Aufsatz in Ihrem Buch Kein Friede oder Umkehr geschrieben, der heißt Vergiftung durch Bilder. Wenn wir es mal kurz fassen wollten, Medien, Frau Kubi, ein Fluch oder ein Segen?
Ich würde sagen beides, wobei der Segen eher die Potenz ist. Man kann die Medien absolut zum Segen verwenden, aber so wie sie verwendet werden, sind sie wirklich auch über weite Strecken Fluch.
Inwiefern? Wie drückt sich das aus?
Ja, also der Titel von diesem Aufsatz heißt Vergiftung durch Bilder. Ich habe da versucht, prägnant zu formulieren, was ich für die eigentliche Gefahr halte und wo ich glaube, dass kein Bewusstsein dafür da ist. Wir sind uns ganz bewusst, also wir nehmen ja auf, als Menschen nehmen wir auf, verschieden. Wir nehmen Materie auf, wir essen, aber wir nehmen auch Eindrücke auf. Und unsere Warnsysteme und unsere Aussortieren und Aufpassen, dass wir uns, ist ganz stark auf die Ernährung gerichtet. Das geht immer weiter und weiter, dass keine Schadstoffe drin sind und dass das Verfallsdatum stimmt und wir kaufen in Bioläden ein und so weiter und so weiter und sind unheimlich darauf bedacht, gesunde Nahrung zu uns zu nehmen.
Ja,
ja die Grünen helfen uns dabei und es wird immer krasser. Also es wird für Landwirtschaft, für Betriebe auch immer krasser, diesen ganzen Bestimmungen zu genügen. Es ist fast schon ein Wahn, der Gesundheitswahn. Da sind wir wahnsinnig darauf bedacht, dass wir uns gesund ernähren, damit wir möglichst 150 Jahre alt werden und gesund sterben. Im ganz krassen Gegensatz steht dazu, wie wir mit den geistigen Impulsen umgehen. Da ist überhaupt kein Bewusstsein dafür da, dass wir aufpassen müssen, was wir in uns reinnehmen. Sondern es ist wahllos, wir knallen uns vor den Fernseher, wir seppen dadurch, wir lassen einfach das, was da rauskommt, auf uns eindringen. Wir lesen alles, was wahllos kommt und wir haben kein Bewusstsein, hoppla, die Bilder machen was mit uns. Sondern wir haben im Kopf, das sind ja nur Bilder. Ja, meine eigenen Kinder, Vorsicht mit dem Film, das ist ja, was hast du denn, das ist ja nur ein Film.
Mhm.
Ist die Idee. Ja, Bilder sind immateriell und wir glauben, wir sind der Meinung, sie tun uns nichts. Und ich bin der Meinung, dass sie uns zutiefst verwunden können und vergiften können und wirklich, wirklich uns abschneiden können, von Gott abschneiden können, von uns selber vor allem auch abschneiden können, sodass wir nur noch außen sind und nur noch in dieses Zeug in uns reinfüllen. Was aus dem Fernsehen kommt, ist allerdings auch erstaunlich, dass wir in einer Kultur leben, in der das möglich ist.
Ja, wir haben jetzt nur über das Fernsehen bisher gesprochen. Medien umfasst ja um einiges mehr. Die Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, da ließe sich auch Stunden reden, wenn man allein das Bravo-Magazin nimmt. Oder eben aber auch Internet, Telefon, also auch alle die Mittel der Kommunikation, die wir so gebrauchen. Eine Erfahrung, die ich als Jugendbetreuer gemacht habe, ist mit meinen 15-, 16-jährigen Jungen und Mädchen, ist das Chatten, also sprich dieses kurze Telegramm hin und her schicken via Internet jetzt total en vogue ist. Man kann es sehr gut natürlich gebrauchen für die schnelle Kommunikation. Was ich nur sehe, ist, dass Leute in dem Alter 15, 16 Stunden lang vor dem Computer, teilweise ganze Nachmittage vor dem Computer sitzen und mit 10, 12, 15, teilweise 20, 30 Leuten gleichzeitig chatten.
Ja.
Also irgendwelche Abgekürzten, das ja auch entwickelt sich eine ganz andere Sprache dort, wie ich mittlerweile gemerkt habe. Also nicht nur Abkürzungen, die kenne ich ja auch noch von der Kurzmitteilung, die man so schreibt, aber auch abgewandelte Worte, die man schreibt. Also da entwickelt sich sozusagen eine ganz eigene Kommunikationskultur, in die jemand, also ich zum Beispiel schon mit ein paar Jahren Abstand, mit meinen 20 Jahren schon nicht mehr einsteigen kann teilweise. Da fühlt man sich dann schon fast als Senior.
Mhm.
Was ist so faszinierend daran, dass ich als junger Mensch, mündig, der ich bin, hoffentlich, mich dann da stundenlang ans Chat setze? Kommt da viel bei rum? Was für Beobachtungen machen Sie da? Oder wie erklären Sie sich das, dass junge Leute da eben so viel Zeit vor verbringen?
Also da habe ich auch keine direkte Erfahrung. Ja, ich kenne nicht mal Leute, die das dauernd machen, aber ich weiß, dass es geschieht. Und ich weiß einfach aus den Familien auch, dass die Kinder einfach verloren gehen an die Medien. Ja, die sind einfach, und es gibt Internet und es gibt Fernsehen und es gibt Videospiele und es gibt Computerspiele. Die können einfach nur noch in dieser Welt leben. Es ist eigentlich eine leblose Welt. Mhm. Ja, jeder Mensch hat eigentlich Sehnsucht nach Leben, nach sich erfahren, nach sich selber kennen, nach sich selber erproben, sich selber kreativ sein. Das Schönste, was es für den Menschen gibt, ist selber kreativ zu sein. Das heißt, mit seinen eigenen schöpferischen Kräften in Kontakt zu kommen und mit diesen Kräften was zu schaffen. Dann sind wir eigentlich Gott am nächsten. Ja, Gott ist der Schöpfer. Und wenn wir wirklich schöpferisch sind, das ist eine riesige Sehnsucht. Und das wird alles flach gewalzt, wenn ich in den Medien drin bin. Ja. Mhm. Und die Sehnsucht nach Kontakt, die wir auch, jeder von uns hat Kontakt, wir möchten eigentlich Freunde. Ja, wir möchten eigentlich jemand gegenüber haben, der sagt, du bist mir wichtig, für dich habe ich Zeit, mit dir möchte ich was machen, was du denkst, interessiert mich. Und der dann uns auch die Erfahrung gibt, wenn es mal schwierig wird, in jeder Beziehung wird es schwierig, in jeder Beziehung kriselt es, ich halte trotzdem zu dir. Ja? Und das ist die Sehnsucht. Das alles kann in diesen Chatrooms absolut nicht wachsen, sondern ich habe eigentlich nur eine Farce, eine Perversion eigentlich von Kommunikation, hin und her über irgendwas, ja, vielleicht über Harry Potter in irgendeine Welt da einsteigen. Es werden ja ganze Fantasiewelten geschaffen, wo die Leute drin leben. Ja. Das gehört zu ihrer Existenz, dass sie, wenn sie ihren Job gemacht haben, dass sie die nächsten 6 Stunden in diese Spiele reingehen. Ja, ich habe mal so jemand kennengelernt, der das erzählt hat. Das gehört zu seiner Existenz, zu seiner Identität.
Also sprich eine neue Identität neben der
tatsächlich und da wird realen. Ganz egal, was die Inhalte sind, ob die schon wie verheerend Inhalte sind, ganz egal davon, allein das Medium heißt, meine eigentliche Sehnsucht, kreativ zu sein, zu schaffen, mich zu erfahren, mich zu erproben, mit meinem Körper, mit allen Sinnen, die wird nicht befriedigt, sondern ich bin ja eigentlich leblos, ich drücke ja faktisch nur Knöpfe. Und die Sehnsucht nach Begegnung wird nicht befriedigt, wenn mir nämlich einer nicht passt, mache ich Klick und er ist draußen. Oder ich verschwinde. Ja, zack. Ich benutze die Menschen nur. Es ist nur, und ich bin beschäftigt, total. Ich bin vollkommen da drin, ja.
Also liegt die Attraktion vielleicht zum einen in der Realitätsflucht? Ja. Also eben vielleicht auch vor eigener Ohnmacht oder vielleicht auch vor zum Beispiel vor dem eigenen Auftreten, wenn das vielleicht nicht ganz so sympathisch ist. Im Computer, in der virtuellen Welt kann ich mich unheimlich sympathisch gestalten, kann ich eine andere Identität vorgeben.
Ja.
Und aber eben auch in diesem dauernden, diesen scheinbar verlässlichen, scheinbar dieser verlässlichen Zuwendung, die man doch erhält, weil man ja eben regelmäßig chattet, man kriegt regelmäßig E-Mails. Mhm. Sind das die Attraktionen?
Klar, irgendwie werde ich gebraucht, irgendwas läuft. Es ist ja besser, als wenn nichts läuft. Ja, also wenn ich nur rumhänge und das ist ja das, was dann auf der anderen Seite ist, dass sie in den Diskos sind oder dass sich zudröhnen und betrinken. Das machen ja massenhaft Jugendliche dann noch dazu am Wochenende, wenn sie in richtigen Kontakt gehen, kommen die Drogen auch noch dazu. Also es ist eigentlich, sind unwahrscheinlich viel Einflüsse und die Medien sind fast so ein Einfluss wie die Drogen, die können auch süchtig machen. Es gibt mittlerweile, ist das den Therapeuten auch bewusst, dass das Internet einfach süchtig macht. Und Sucht heißt, was immer die Substanz ist oder die Aktivität, die ich mache, wenn ich süchtig bin, die heißt, ich brauche etwas zu meinem Wohlbefinden, was mich zerstört. Das ist Sucht. Ja, und das kann Heroin, aber wissen wir alle, das kann Alkohol sein, das kann Sex sein, das können Beziehungen sein, das kann aber auch Chatten im Internet sein.
Aber wo sehen Sie dann das zerstörerische Element an zum
Beispiel? Ja, weil ich mich als Mensch nicht mehr entfalte, weil meine ganze Energie da drin gebunden ist. Was mache ich denn sonst noch? Wo lerne ich denn, mich menschlich zu entfalten? Wo reife ich denn? Ich reife nur in realen Beziehungen. Ja. Wie will ich denn mal fähig werden, Verantwortung zu übernehmen? Das kommt aber auf jeden zu. Wie will ich denn die schwierigen Lebenssituationen, wenn ich aus der Schule komme und arbeitslos bin, wie gehe ich denn damit um? Wenn ich keinen anderen Input habe als Computerspiele, Videogames. Und jetzt ist halt die nächste Frage, welche Inhalte kommen rüber?
Ja. Ich möchte noch ein bisschen weniger auf die Inhalte kommen, als eher auf ein Phänomen, was mit den Medien zu tun hat. Und so ein bisschen der Druck, der durch Medien natürlich erzeugt werden kann. Zum einen auf die, ich sage jetzt mal, ältere Generation, die vielleicht nicht eben nicht mit dem PC geboren worden ist und aufgewachsen ist. Sie als Buchautorin werden sicherlich mit den neuesten Medien auch zu tun haben.
Ich habe
Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also ich selber arbeite schon lange mit dem Computer und vom Computer wegzugehen, wenn man schreibt und übersetzt und solche Dinge macht, das ist so, als würde ich wie die Waschmaschine raus und wieder mit der Hand waschen. Also das ist gar nicht mehr real. Ja? Man arbeitet natürlich damit. Ich habe eigentlich das ganze letzte Jahr, da kam doch der Laptop dazu und dann das Handy aus, habe ich mich eine Weile gesträubt. Also ich bin dauernd an dieser Front, ich muss dauernd wieder irgend so eine Gebrauchsanweisung lesen, was ich da nicht tue, sondern das nur Schmalspur benutze, fühle mich aber ständig eigentlich unter Druck, mit diesen Medien zurechtzukommen. Ja, das ist dauernd eine Anforderung, das einfach zu lernen. Und ich bin mir bewusst, da ist eine unwahrscheinliche technische Revolution im Gange, die auch fantastisch ist, ja.
Sicher,
also
ja,
es natürlich. Ist, früher musste ich in eine Bibliothek gehen, musste ein Buch ausleihen, musste die Stelle finden, und das dann wieder zurückbringen. Jetzt finde ich unter Umständen das Buch oder das Zitat, was ich suche, im Computer. Mir fehlt irgendeine Information in 2 Minuten, in ein paar Klicks und ich habe die Information sagenhaft, ja. Oder auch die E-Mail-Kommunikation. Andererseits ist es fantastisch. Gleichzeitig merke ich, dass ich wirklich ankämpfen muss, in dieser Informationsflut nicht zu ertrinken.
Ja.
Ja, und überhaupt das noch zu managen, was da an Zeitungen kommt, an Faxen, an Telefon, an Anrufbeantworter, an E-Mails, das geht jedem so.
Ja.
Ja, und ich mache Ferien oft in einem Haus, wo es keinen Strom gibt und keine Elektrizität. Und das ist unglaublich erholend,
ja.
Dass das alles wegfällt.
Ja. Das ist
und dann
ja auch
hört man, ach, es gibt die Sonne, es gibt den Mond.
Das ist
und dann wird man wieder irgendwie menschlich, ja.
Das ist ja durchaus ein Phänomen unserer Zeit, dass es dann nicht mehr später auf den Inhalt ankommt, was wird kommuniziert, sondern überhaupt, dass es kommuniziert werden kann, überhaupt oft um die Fähigkeit, die sogenannten eben Kommunikationsfähigkeiten. Man schaue sich die Lebensläufe heutzutage an, ich sehe das unter Gleichaltrigen, die sich bewerben. Dort stehen dann nicht mehr irgendwelche Kurse drin, sei es jetzt in philosophischen Fragen oder sei es in einem politischen Engagement oder was auch immer. Sowas steht nicht mehr im Lebenslauf, sondern steht drin, er kann Microsoft Word, er kann Microsoft Excel, er kann PowerPoint, er kann das Bildprogramm.
Was kann er sonst noch, ja?
Also irgendwelche Programme, ja. Fähigkeiten, die man an den Tag legen muss. Und
ja.
Für viele besteht der Alltag tatsächlich in dem, was Sie gerade eben beschrieben haben, nämlich die Bewältigung der Kommunikation,
ja, ja.
Da zu sein, erreichbar zu sein.
Für mich in meinem
sein.
Leben, wann sitze ich denn wirklich da und schreibe?
Ja.
Wann lese ich denn wirklich, wann studiere ich denn wirklich ein Buch? Ja, das ist ein minimaler Teil von meiner Arbeitszeit, weil ich diesen ganzen Betrieb sozusagen bewältigen ja. muss, diese ganzen E-Mails beantworten. Andererseits merke ich auch, ach, unterbreche ich mich, hat mir vielleicht wieder jemand geschrieben.
Ja,
ja, da merkt man das selbst plötzlich. Ach, das ist auch interessant. Da kommen dauernd Nachrichten. Man ist ja wichtig und man möchte es auch wissen. Und ich muss mich dann disziplinieren, zu sagen, du guckst nicht dauernd, sondern du guckst einmal am Tag. Ja, also wir sind da auch mit drin. Wir sind da auch selber mit befallen.
Ich möchte mich jetzt noch einmal über die Frage unterhalten, und zwar, was das Ganze für Kinder bedeuten kann. Erwachsene können ja durchaus, indem sie darüber nachreflektieren, dann einen Umgang mit Medien entwickeln, der vielleicht gesund ist. Sicherlich geht es hier auch um die Frage nach dem Maß. Also ist ganz klar, Internet an sich ist nicht etwas Schlechtes, sondern es geht darum, kann ich maßvoll damit umgehen, kann ich maßvoll meine Zeit einteilen, die ich an den Medien verbringe. Was haben Sie als Soziologin Zahlen oder was haben wir,
ja, ich hab Zahlen.
Haben wir für Erkenntnisse? Was,
ich hab mir
was
die
verbringen
aufgeschrieben.
Kinder für Zeit ja. vor den
also
Medien?
Also die Zahlen sind, dass wir, glaube ich, durchschnittlich 3,5 Stunden verbringt der Deutsche vor dem Fernsehen, 3,5 Stunden täglich. Das ist in anderen Ländern sogar noch mehr. Und dann muss man sich fragen, wenn ich 3,5 Stunden vor dem Fernseher sitze, was nehme ich da eigentlich auf? Und ich möchte auf die Inhalte unbedingt zu sprechen kommen. Ja, was
natürlich.
Kommt eigentlich raus aus diesen Kästen? Was gucke ich da immer an? Wenn ich von dem 98% der Haushalte haben TV, wenn ich die 3,5 Stunden in der Reißen habe, würde man auf Bayerisch sagen, da kann ich ziemlich viel machen mit den Leuten. Wenn ich die Gelegenheit, 3,5 Stunden Einfluss zu nehmen und den Botschaften zu schicken, dann muss man sehr genau fragen, was kommt da eigentlich rüber, ja? Man denkt, die Erwachsenen sind mündig, die können das kontrollieren, das ist weit von der Wahrheit. Die Erwachsenen sind ganz genauso süchtig und wissen nichts mehr mit sich anzufangen, wenn sie gestresst aus der Arbeit kommen, als sich vor die Glotze zu knallen und möglicherweise davor einzuschlafen. Wir sind alle uns bewusst, dass es bei Kindern ganz besonders problematisch ist und die Zahlen sind so, dass die Vorschulkinder schon eine Stunde vorm Fernseher verbringen, die 3- bis 13-Jährigen anderthalb Stunden und die 12- bis 15-Jährigen schon über zwei Stunden. Kinder, die eigentlich draußen sind, die wollen toben, die müssen sich körperlich bewegen und sitzen vor dem Fernseher. Es haben von 25% der 6- bis 9-Jährigen haben einen eigenen Fernseher im Zimmer. Und 35% der 10- bis 13-Jährigen haben einen eigenen Entschuldigung, das war eine falsche Zahl. 15% der 6- bis 8-Jährigen. Das war die Zeit, wann sie nach 20 Uhr sehen. Ich korrigiere mich. 15% der 6- bis 8-Jährigen, kleine Kinder, ja, haben einen eigenen Fernseher in ihrem Spielzimmer. Da gibt's Pokémon und da gibt's Lego und dann gibt's den Fernseher. Und es ist immer noch einfacher, auf den Fernsehknopf zu drücken, als eine Legeburg zu bauen, ja?
Ja.
Und die haben, die können selbst darüber, die können selber mit diesem Fernsehen umgehen, ja? Und 34% der 9- bis 10-Jährigen schon haben einen eigenen Fernseher in ihrem Zimmer. Und jetzt ist eben die Frage, was macht es mit den Kindern? Ja, da gibt's reichlich Untersuchungen. Und was die feststellen, die Sozialwissenschaftler, die das untersuchen, sagen, dass die durch die Schnelligkeit, die Reizüberflutung, durch die Schnelligkeit der Bilder behindert die Fantasie und Kreativität der Kinder, was natürlich völlig klar ist. Wenn ich dauernd Bilder kriege, dauernd stürmen Bilder auf mich ein, wird ja meine Fantasie, die muss ja nicht mehr aktiv sein. Wenn ich einen Arm im Gips habe, atrophieren die Muskeln. Und wenn meine ich dauernd die Bilder empfange, wird meine Fantasie natürlich, liegt einfach brach. Ja? Das betrifft auch die Lesefähigkeit. Denn beim Lesen bilde ich mir normalerweise Bilder. Das heißt, ich lese Worte, ich habe Buchstaben vor mir und ich bin kreativ, weil das setzt sich, setzt sich normalerweise bei einem Menschen, bei dem die Fantasie intakt ist, in Bilder um. Das atrophiert, diese Fähigkeit schrumpft. Und das führt dazu, dass die Jugend ja nicht mehr liest und die ganze Welt schreit, Gott sei Dank gibt es Harry Potter, da lesen sie wieder, egal was. Ja?
Ja.
Dann bewegen sie sich nicht. Kinder haben eigentlich einen unheimlichen Drang, sich zu bewegen. Daraus resultiert das Übergewichtsproblem.
Ja, sehr stark bei uns in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten.
Noch viel stärker, ja. Aber bei uns auch ein immer größeres Problem. In der Kultur die absolute Schlankheitnorm als ganz, ganz hohen Wert erachtet. Das heißt, Kinder werden zu Auskast, wenn sie dick sind.
Ja.
Ja. Dann kommen Sprachprobleme. Kinder kommen schon mit Sprachproblemen in die Schule, weil sie einfach auch nicht mehr lernen zu sprechen. Die Sprache atrophiert auch, ja. Und das sind alles ziemlich, wir sind immer noch nicht bei den Inhalten.
Ja.
Aber das ist egal, was aus dem Fernsehen rauskommt. Allein die Quantität des Mediumskonsums führt zu diesen Phänomenen.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Inhalten, die Sie gerade angesprochen haben. Etwas, was immer wieder Wellen schlägt, spätestens dann, wenn es diese traurigen Vorfälle gibt wie in Erfurt. Also jemand meint, also aufgrund der Fantasie, die er auch sicherlich durch den Medienkonsum entwickelt hat, mit einer Pistole in die Schule geht und Freunde, Lehrer, wen auch immer,
18 hat er, glaube ich, ja.
Dann ist immer wieder danach die große Diskussion, woher kam das, wie konnte er solche Gedanken entwickeln, und ist es ganz klar, irgendwelche Gewaltspiele oder irgendwelche Gewaltsendungen hat er sich angeschaut, irgendwelche Filme, Horrorfilme, was auch immer, da hat sich das Ganze entwickelt. Wenn das doch alles klar ist, warum ist dann bisher nicht der Schluss gezogen worden, dort dem entweder einen Riegel vorzuschieben oder irgendwie andere Lehren herauszuziehen?
Also das ist einfach das Phänomen in unserer Gesellschaft, dass wir durch die Medien in eine Schlammflut eingetaucht werden. Wir sind, also es kommt Sex und Pornografie aus den Medien raus. Ich kann schon am Nachmittag, wenn ich zufällig mal das anmache, irgendeinen Film reinschauen, früh oder später muss ich einen Geschlechtsakt anschauen, wenn ich mich nicht davor, wenn ich es, wird mir angeboten, das anzuschauen. Also es ist, und es geht, eine Grenze nach der anderen wird da überschritten. Ja? Mhm. Es geht einfach wirklich Pornografie, die ich ganz normal in den Sendern finde. Und das andere ist Gewalt. Und das nächste ist, dass beides zusammen gemischt wird. Da sagen die Leute auch, sind doch nur Bilder. Mhm. Sexualität, wenn einer irgendwie noch ein gesundes Gefühl dafür hat, gehört in den Intimitätsbereich von Mann und Frau und sonst nirgendwo hin. Ja, und man hat bis vor kurzem noch, gibt es dieses perverse Phänomen Voyeurismus. Das heißt, es gibt Leute, die sich daran erfreuen, anderen bei geschlechtlichen Handlungen zuzuschauen. Das ist eine Perversion. In der Perversion ist unser ganzes Volk. Wir werden die ganze Zeit angemacht und es wird uns ununterbrochen angeboten, zum Voyeur zu werden. Und wir finden das normal. Was macht es mit den Menschen? Also selbst wenn jemand das nicht will, wie ich zum Beispiel, ja, dauernd bin ich ja von Bildern umgeben in der Werbung. Ich komme aus dem Flugzeug raus und schaue auf eine Riesenwand und sehe zwei Männer, die da in sexuellen Handlungen begriffen sind. Also das wird angedeutet. Ja, aber es wird gereizt. Ja, das ganze Flair ist da. Ich weiß, um was es geht. Ja, die Stimmung wird rübergebracht mit den unglaublichen Methoden der Fotografie und was sonst auch alles. Und es wird für irgendein Parfum geworben. Oder ich gehe in Bozen durch die Stadt und sehe zwei Frauen, die sich küssen mit offenem Mund und es wird für Schuhe geworben. Ja, also ich kann mich dem gar nicht mehr entziehen. Das läuft die ganze Zeit.
Das heißt, sehen Sie dann da die Gefahr einer Verstrickung in
wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ja, ich werde kulturell, die ganze Kultur wird zum Voyeur gemacht. Ja, jetzt haben wir aber eigentlich ja die Sehnsucht nach Liebe. Ja, das hat ja jeder Mensch, nach Hingabe. Und wir werden dauernd auf diese Ersatzfährten gelockt. Ja. Und jetzt fängt es an, das kriege ich nicht, das Eigentliche kriege ich nicht. Da müsste ich nämlich eine menschliche Reife entwickeln. Da müsste der Kolle übrigens, der hat neulich gesagt, Leute, ihr Männer, geht doch mal wieder vor die Tür und schaut, dass er wirklich eine Frau trifft, anstatt immer von dem Fernseher wie auch immer. Ja, Herr Kolle selber sieht da ein Problem drin. Das war der Sexpapst in den 70er Jahren. Ja, also wir haben diese Sehnsucht. Es bräuchte eine ganz neue Qualität, um diese Sehnsucht auf den Weg zu machen, wo diese Sehnsucht sich wirklich befriedigen kann. Jetzt kriege ich immer diese pornografischen Angebote. Im Internet kann man sich fast nicht davor schützen. Fange an, auf diesen Leim zu gehen und klebe fest. Und das ist ein Problem, dass Pornografie-Sucht ein Massenphänomen ist. Ein Massenphänomen. Sucht ist, dass ich was benutze, was ich brauche für mein Wohlbefinden, was mich aber zerstört. Und es ist nicht in der öffentlichen Diskussion. Es sind aber, und ich möchte nicht wissen, wie viel von den Medienleuten, die diese Filme immer produzieren, wenn ich damit nämlich nichts zu tun habe, mache ich das auch nicht. Ja? Wie viele da wirklich drin sind. Und dieses Problem, und ich kenne Leute, die sich bekehrt haben, die den Glaubensweg gehen, die geheiratet haben, die Familienväter sind, und die trotzdem nicht loskommen.
Das heißt, haben mir Leute erzählt,
sich aus der Pornografiesucht nicht lösen können. Die können vielleicht gerade noch sagen, ich tue es nicht mehr, ich gehe nicht mehr ins Internet. Das schaffen sie vielleicht inzwischen. Aber die Bilder sind in ihnen und wenn sie ihre Frau lieben möchten, dann kommen diese Bilder. Und die Bilder heißen, ich benutze dich als Lustobjekt und nicht, ich liebe dich als Person. Die schieben sich dazwischen und sie kommen nicht los davon. Ja? Das heißt, mein Aufsatz heißt Vergiftung durch Bilder deswegen, weil wir haben, der Körper hat für die normalen Gifte, die wir so aufnehmen, Ausscheidungsorgane. Für die Bilder nicht. Und wenn die Bilder, und das weiß jeder, der schlimme Bilder gesehen hat, ja, das weiß jeder, wenn man in sich reinhört, ich habe mich mein Leben lang davor geschützt. Ich habe mich mein ganzes Leben lang sowohl vor Gewalt wie vor Pornografie geschützt. Ich gehe nicht hin und ich mache einfach eins, was wir alle können. Ich mache die Augen zu. Ja, wir können uns die Ohren nicht zumachen, aber wir können die Augen schließen. Und wenn ich Ihnen wieder mal irgendwelche Vorfilme anschaue, ich mache einfach die Augen zu. Ich passe sehr genau auf, was an Bildern in mich reinkommt und was nicht in mich reinkommt. Und dafür ist kein Bewusstsein in unserer Kultur da.
Ja, Sie sprechen jetzt vor allen Dingen über denjenigen, der Medien konsumiert. Ja. Sprechen wir auch mal über denjenigen, der Medien, also die Medienmacher. Bei denen liegt ja dann auch eigentlich die eigentliche Verantwortung dafür. Und zwar eben, wie man damit umgeht. Verstricke ich Menschen in Lüge? Verstricke ich Menschen in virtuelle Realitäten, die nicht existieren? Wecke ich Hoffnungen, die ich aber selber wiederum nicht befriedigen kann oder erfüllen kann? Was für ein Appell, also woran muss ein Medienmacher, woran muss ein Journalist sich orientieren, um aufrichtig oder um zumindest einigermaßen, eben um sauber sozusagen davon zu kommen?
Also ich finde es einfach ein Phänomen, dass wir in einer Kultur leben, wo die Leute, die diese Sachen alle produzieren und auf das Volk damit überschwemmen, als Ehrenmänner durch die Welt gehen. was tun die? Ja, wir haben allerdings auch Gesetze, es ist okay, wir haben die Pornografieparagraphen gestrichen und so weiter und so fort. Bravo darf produziert werden. Die Zeitschrift, welche ist es? Popcorn, glaube ich, ist als jugendgefährdend eingestuft. Sie darf trotzdem noch produziert werden. Und ich bin sicher, der Herausgeber von Popcorn kann sich sozusagen als Ehrenmann durch die Gegend bewegen. Ja? Mhm. Warum? Das ist schlimm, was da passiert. Ja, warum werden wir nicht aufmerksam und sagen, es darf nicht, wir werden kaputt gemacht.
Das heißt,
ja?
Woran muss ich mich orientieren, wenn ich anders sein will?
Ja.
Als Medienmacher.
Als Medienmacher ist die Frage, bin ich festgebunden an die Wahrheit? Habe ich einen Ethos der Wahrheit? Ich bringe nur das, was wahr ist. Und das Problem ist, dass die heutigen Medien und diese ganze Computertechnologie uns erlaubt inzwischen ja, nicht nur Worte zu fälschen, nicht nur das alles zu verdrehen, was jedem von uns passiert, wir haben so Erfahrung, ja, und Richtigstellung ist dann irrsinnig schwer, sondern Bilder sogar zu fälschen. Das heißt, bewusst zu manipulieren. Und das passiert aller Orten, ja. Und wir leben, es heißt, Satan ist der Fürst dieser Welt, ist der Meister der Lüge. Und wir leben wirklich in einem Klima der Lüge, wo wir nicht mehr wissen. Wir schlagen die Zeitung auf, wir wissen nicht mehr, was wahr ist.
Ja? Sie sprechen ein Zeichen der Zeit an, sicherlich ein Appell an uns alle, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Liebe Zuschauer, Sie werden auch sicherlich die Erfahrung gemacht haben, hilflos den Medien manchmal ausgeliefert zu sein, vielleicht als Eltern, vielleicht selber als Konsumenten. Ich glaube, durch einen kritischen Geist ist das auch möglich, auch das zu meistern. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.